So, jetzt müsst ihr mich auch hören. Guten Morgen zusammen. Bevor wir mit der Predigt starten, darf und möchte ich ganz herzliche Grüße von Familie Förster ausrichten. Sebastian wurde ja operiert und Andreas hatte mich gestern noch kontaktiert und einfach Grüße weitergegeben von Ihnen als Familie. Die standen natürlich unter großem Druck innerlich auch. Wie wird das alles gehen? Und die OP ist gut verlaufen. Und Andreas und Nicole und auch Sebastian bedanken sich ganz herzlich für die Gebete und grüßen die Gemeinde ganz herzlich. Es ist schön, dass wir auch darin Gottes Wirken sehen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, und das hoffe ich habt ihr, dann schlagt doch gerne mit mir gemeinsam Lukas 1 auf. Lukas 1, und dort lesen wir ab Vers 26 bis 38 heute eine sehr bekannte Geschichte. Christian hat gerade den Paralleltext gelesen, in dem der Verlobte von Maria Besuch bekommen hat, und in unserem Text bekommt Maria selbst Besuch. Lasst uns diesen Text jetzt einmal gemeinsam lesen. Lukas 1, 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einen Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde sehr bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und sein Königtum wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Wenn man sich die Geschichte der Bibel anschaut, wenn man sich die Geschichte vor allem auch um Weihnachten herum ansieht, zumindest flüchtig, dann könnte man meinen, dass wir eine ganz typische Heldengeschichte haben, wie wir sie auch aus Büchern und einer Vielzahl von Filmen kennen. Ja, da ist ein Mann, ein Typ, der ganz besondere Fähigkeiten erlernt oder geschenkt bekommt und damit zum Retter der Menschheit wird. Im Regelfall läuft es immer so ab, ein Weg von unten nach oben. Die Geschichte von Jesus ist anders, was gerade an Weihnachten deutlich wird. Er wird zum Retter, indem er sich klein und verletzbar macht. Gott wird arm, damit wir reich werden. Er erniedrigt sich auf unvergleichliche Art und Weise, um uns zu erhöhen. Und ist das Zitat nicht drin? Dann habe ich das wahrscheinlich rausgenommen. Aber der berühmte Autor James Packer, einige von euch kennen das Buch von ihm, Gott erkennen, hat an einer Stelle geschrieben über Weihnachten: Der Allmächtige erschien auf der Erde als ein hilfloses menschliches Baby, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe lag, das gestillt und trockengelegt wurde, heranwuchs und sprechen lernen musste, wie jedes andere Kind. Und je mehr wir darüber nachdenken, desto unbegreiflicher erscheint es uns. Keine Fiktion ist so fantastisch wie diese Wahrheit der Inkarnation. So unglaublich, was wir eigentlich an Weihnachten feiern, oder? Gott wird Mensch. Gott wird Mensch. Und in unserem Text, den wir gerade gelesen haben, reiht sich eine Überraschung an die nächste. Ein erstaunliches Ding folgt dem nächsten. Und es beginnt mit einer erstaunlichen Wahl, und der Text die Predigt selber habe ich natürlich erstaunlicher Besuch genannt, aber es beginnt mit einer erstaunlichen Wahl. Überleg mal, wenn du die freie Wahl hättest, unendliche Ressourcen, dein Kontostand unendlich hoch. Was würdest du dir wünschen zu Weihnachten? Du würdest dir gar nichts wünschen, du würdest dir einfach kaufen. Ist ja klar. Aber was würdest du dir kaufen, wenn dir keine Grenzen gesetzt wären? Ich finde die Frage spannend, aber noch spannender finde ich die Frage, was würde Gott sich aussuchen? Gott hat nämlich alles. Gott hat alles. Er ist unendlich reich, ihm gehört alles, selbst das Geld, das wir für uns beanspruchen. Ihm gehört alles. Und was sucht er sich zu Weihnachten aus? Eine junge Frau aus dem Nirgendwo. Ja, eine Sache, die sich wie ein roter Faden durch das Lukas-Evangelium zieht, ist Gottes Vorliebe, durch Menschen zu handeln, die aus menschlicher Perspektive unbedeutend, unpassend, ungeeignet sind. Ja, wir glauben an einen Gott, der sich in der Heilsgeschichte immer wieder dazu entscheidet, durch das Schwache und Kleine Großes zu bewirken. Und das sehen wir auch zu Beginn des Lukas-Evangeliums. Der Gott des Himmels schickt eine große Erlösung in ungeahnter, völlig unscheinbarer Einfachheit. Und diese Einfachheit ist atemberaubend, wenn man bedenkt, dass ihm alles gehört. Und warum handelt Gott so? Warum handelt er so? Weil seine Größe, seine Herrlichkeit und auch die Herrlichkeit seiner Liebe und seiner Gnade genau dort sichtbar wird, wo aus menschlicher Perspektive nichts geht. Deshalb unterschätze niemals deinen Gott. Er gebraucht Kleines und Unscheinbares, um seinen Plan zu verwirklichen. Und das ist ermutigend für dich und mich, weil er dich und mich gebrauchen kann. Aber es ist auch herausfordernd, weil wir als Menschen immer wieder dazu neigen, auf unsere eigene Kraft und Weisheit zu bauen. Aber Gott beginnt gleich zu Beginn unseres Textes uns zu überraschen. Schaut mal, was da steht. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel, also einer der höchsten Engel, von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Ja, allein dieser erste Vers ist voller Überraschungen. Ja, Gott sendet seinen Engel nach Nazareth. Eine Stadt, die zur damaligen Zeit dermaßen unbedeutend war, dass sie weder im Alten Testament, noch im Talmud, noch in den Apokryphen erwähnt wird. Nazareth war eine Kleinstadt, ungefähr 200 bis 300 Einwohner. Das war so ein Durchreiseort, wo man nicht lange bleiben wollte. Und Nazareth, das Einzige, was Nazareth geschafft hat, war in eine Beleidigung reinzukommen, nämlich, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Das war das Einzige, was diese Stadt geschafft hat. Aber das ist noch nicht alles, sondern Gott schickt Gabriel nicht nur nach Nazareth, sondern er schickt ihn zu einer jungen Frau namens Maria. Maria war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich 14 bis 16 Jahre alt. Sie ist Jungfrau und mit einem Mann namens Josef verlobt. Damals war das das normale Heiratsalter. Und Maria war eine normale, unscheinbare junge Frau aus sehr armen Verhältnissen, wie wir nachher im Lukas-Evangelium erfahren. Und das ist, was Gott sich aussucht zu Weihnachten. Das ist der Weg, den der allmächtige Herrscher des Universums gewählt hat, um in unser Universum hineinzubrechen. Eine junge, unbedeutende Frau aus einer kleinen, unbedeutenden Stadt. Gott nimmt einen Niemand aus dem Nirgendwo, um etwas unglaublich Großes zu bewirken. Um etwas Großes ins Rollen zu bringen. Und in Vers 28 beginnt dieses Gespräch zwischen Maria und dem Engel. Der Engel spricht sie an mit folgenden Worten. Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Eine tolle Anrede, oder? Aber interessant ist, wie Maria reagiert darauf. Habt ihr gesehen, wie sie reagiert? Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Jeder andere würde sagen, ist doch wunderbar, wenn Gott dich so anspricht. Wenn der Engel dich so anspricht. Kein spontanes Halleluja, kein Lobpreis, sondern Furcht. Denn das Wort bestürzt ist tatsächlich ein Begriff, der krasse Furcht beschreibt. Es ist ein Begriff, der für große Furcht steht. Und deshalb fährt der Engel auch direkt fort und sagt, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Nun, warum fürchtet sich Maria? Nun, zum einen, weil Engel furchterregende Wesen sind. Sie sind nicht wie die kleinen Engelchen, die wir auf unseren Tannenbäumen haben. die in Pampers durch den Himmel schweben. Engel sind furchterregende Wesen. Die sind groß, die sind mächtig. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum Maria Angst bekommt an dieser Stelle oder beziehungsweise sich fürchtet. Was ihr zu schaffen machte, waren die Worte des Engels. Ja, man kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber sehr wahrscheinlich war sie überwältigt, bestürzt von dem, was die Begrüßung des Engels implizierte, nämlich, dass der lebendige, heilige Gott ausgerechnet sie, einen niemand aus dem Nirgendwo, besucht. Und sie so anspricht, dass er gerade sie für eine ganz besondere Aufgabe berufen wollte. Deshalb spricht der Engel sie so an: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Ja, das ist so eine ähnliche Anrede wie in anderen Situationen, wo Gott Menschen für eine besondere Aufgabe beruft, zum Beispiel Gideon in Richter 6, da ist es sehr, sehr ähnlich. Und Maria scheint jetzt schon zu verstehen, dass Gott etwas Großes mit ihr vorhat. Und das hat sie nicht erwartet, sie ist geschockt. Mit anderen Worten reagiert sie so: Wer bin ich, dass der heilige, allmächtige Gott seinen Engel zu mir schickt? Wer bin ich, dass du mich Begnadete nennst? Ja. Und Marias Reaktion zeigt, dass sie versteht, dass sie es eigentlich nicht verdient, von Gott wahrgenommen, geschweige denn von ihm gebraucht zu werden. Aber Gott hat sich aus freien Stücken dazu entschieden. Er hat sich über sie erbarmt und will sie gebrauchen, diese junge Frau aus dem Nirgendwo. Und ich finde es total toll, wenn man sich das hier ansieht, ist Maria ein tolles Bild für uns, ein tolles Bild für all die, die eines Tages Gottes Gnade erleben durften. Und das nur, weil er die Initiative ergriffen hat. Lange bevor wir angefangen haben, an ihn zu glauben, nach ihm zu suchen, hat er sich längst in unsere Richtung aufgemacht. Er kam zu uns in unser Nirgendwo, in unsere absolute Bedeutungslosigkeit und weckte in uns Glauben und rettete uns. Und genau wie Maria sollten wir vielleicht gerade auch an Weihnachten im positiven Sinne wie Maria geschockt sein, dass sich dieser große Gott uns zugewandt hat. Dass er sich in seiner Liebe dazu herabgelassen hat, uns wahrzunehmen, uns zu lieben. Die Gnade, die du und ich, die wir erleben dürfen in Christus, ist eine Gnade, die uns eigentlich schockieren sollte. Die uns wirklich überraschen sollte, denn wenn wir auf uns selbst blicken, haben wir diese Gnade überhaupt nicht verdient und könnten sie uns auch nie verdienen. Aber das Tolle ist, dass Gott die Initiative ergriff. Er kam zu mir und dir und rettete uns aus unverdienter Liebe heraus. Und wegen Jesus, diesem Kind, das Maria zur Welt bringt, spricht Gott dich und mich genauso an. Begnadete, Begnadeter, fürchte dich nicht. Wisst ihr, dass es eine der schönsten Realitäten ist, dass Gottes Anrede sich in Bezug auf dich und mich geändert hat? Dass Gott mich nicht mehr anspricht als Feind, sondern als Kind. Das ist das Evangelium, ein Wechsel in der Anrede. Übrigens in Bezug auch auf mich. Ich darf ihn plötzlich Vater nennen. Ich darf diesen großen König Vater nennen und weiß, dass er mich lieb hat. Das Kind, das Maria hier angekündigt wird, macht den Weg frei für diese Anrede. Wir sind nicht mehr Söhne und Töchter des Zorns, sondern wir sind angenommene, geliebte Kinder. Und hier dominiert schon dieses große Thema des ganzen Textes, nämlich Gottes Gnade, die wir als Menschen so nötig haben. Und gewissermaßen leitet der Engel damit schon in den nächsten Teil des Gesprächs ein, wo er Maria den Grund seines Besuchs verrät. Maria wird dieses Kind zur Welt bringen und der Engel verrät uns etwas über die Identität und die Mission dieses Kindes. Und das ist, das war der Text. Das ist der nächste Punkt, erstaunliches Kind. Ich habe mal zum Spaß in der Vorbereitung der Predigt bei Google zwei Dinge eingegeben. Königliches Kind. Und dann dachte ich mir, okay, probiere ich es auf Englisch auch noch. Royal Baby. So, ihr dürft mal raten, was auf den ersten 100 Seiten drin war. Ja, zwei berühmte Babys, so Kinder aus England. Ja, genau. Ja, einer von Kate und William und dann von, wie heißt der, Harry und? Ja, guck mal, ihr wisst es. Ja, so sie kommen. Wir wissen, wie die Leute heißen. Ne? Interessant, da sind zwei Kinder, die zu einer repräsentativen Monarchie gehören, die keinen Einfluss auf unser Leben haben. Diese Kinder haben keinen Einfluss auf unser Leben. Ich habe nichts gegen diese Kinder, die sind süß und lieb bestimmt. Aber die haben keinen Einfluss auf unser Leben. Und trotzdem wartet die ganze Welt auf die Geburt von diesen Kindern, habe ich das Gefühl. Und trotzdem ist Google voll von Berichten über diese Kinder. Von Kindern, die keinen Einfluss auf unser Leben haben werden. Hier wird ein Kind geboren, das hat riesigen Einfluss. Das hat riesige Bedeutung für dich und mich. Und dieses Kind verliert immer mehr an Bedeutung in unserer Zeit. Es verliert immer mehr an Bedeutung in unserer Zeit. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, zu gucken, auf der wievielten Seite von Google endlich auch mal Jesus vorkommt. So viel Zeit habe ich nicht. Aber es ist beachtlich. Der Engel verrät Maria in Vers 31 den Grund seines Besuchs und er kündigt ihr an, dass bald ein Kind zur Welt kommen wird, das Bedeutung für jeden Menschen auf diesem Planeten hat. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und dann sagt der Engel Gabriel etwas über die Identität und die Mission dieses Kindes. Darum geht es in dem großen Mittelteil unseres Textes. Und wir merken, dieses Kind ist ein ganz besonderes Kind. Es trägt eine riesige Verantwortung. Es trägt eine riesige Last, weil es die große, ja die größte Mission vor sich hat. Und achtet mal, was der Engel hier über die Identität des Kindes sagt. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Das sind total spannende Ausdrücke an der Stelle, weil dieser Ausdruck, dieser wird groß sein, typisch im Alten Testament ist. Typisch im Alten Testament ist und dort wird er nur für Gott gebraucht. Gott ist im absoluten Sinne groß. Diese Eigenschaft gehört ihm und Gabriel schreibt sie jetzt diesem Kind zu. Und dann nennt er das Kind Sohn des Höchsten. Wieder ein göttliches Attribut, das wir aus Daniel 7 kennen, wo der Sohn zu dem Vater kommt. Nun, was ist dieses Kind jetzt? Ist es Sohn Marias oder ist es Sohn Gottes? Menschlich oder göttlich? Und die Antwort ist beides. Beides. Dieses Kind ist Sohn Marias. Aber dieses Kind ist auch Sohn Gottes. Gott, der Vater, lässt seinen Sohn, der schon ewig bei ihm ist, als kleines Baby in diese Welt kommen. Der ewige Sohn Gottes nimmt Menschengestalt an, legt seine Herrlichkeit ab und wird ein kleines Kind. Ja, wir glauben daran, dass der Sohn Gottes wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch ist, bis heute. Ja, und der Sohn Gottes wurde von Maria geboren, wuchs heran wie ein ganz normaler Junge. Er musste Dinge lernen, er verspürte Trauer und weinte, er verspürte Schmerzen, wahrhaft Mensch. Aber Jesus ist eben auch der ewige Sohn Gottes, die zweite Person der Dreieinigkeit. Und das bestätigt Gabriel dann auch in Vers 35, wo er sagt, dass er Sohn Gottes genannt wird. Und warum ist das so entscheidend? Warum glauben wir Christen das? Warum halten wir daran fest, dass Jesus sowohl Gott als auch Mensch ist? Nun, weil wir einen Erlöser brauchen, der sowohl wahrhaft Mensch als auch wahrhaft Gott sein muss. Warum Mensch? Damit er an unserer Stelle dem Gesetz Gottes in allen Punkten vollkommen gehorchen kann, damit diesen Gehorsam erfüllen kann, den wir nicht erfüllt haben. Und warum Gott? Weil nur ein vollkommen göttlicher Erlöser in der Lage ist, vollkommene Erlösung zu schaffen. Und das ist seine Mission, zu der Gabriel jetzt auch noch etwas sagt. Gabriel verrät uns, dieses Kind wird der Retter sein, den diese Welt unbedingt braucht. Jesus ist der von Gott eingesetzte Retter der Welt. Das liegt schon in seinem Namen verborgen. Jesus, sein Name ist Programm. Das war sein großer Auftrag, Rettung zu bringen durch seinen Tod am Kreuz. Das ist die große Last, die von Anfang an über seinem Leben stand. Jesu Leben war von Anfang an vom Schatten des Kreuzes überschattet. Und dieses Kind ist aber auch der große messianische König, den Gott David verheißen hat. Gabriel sagt hier in Vers 32 und 33, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit und sein Königtum wird kein Ende haben. Georg hat in der ersten Predigt zu dieser Predigtreihe gesagt, dass wir als Christen, die schon jahrelang Weihnachten feiern, dass wir verlernt haben zu staunen über das Geheimnis von Weihnachten. Dass wir uns nicht mehr überraschen lassen von dem, was da eigentlich passiert ist. Dieses Kind hat Bedeutung für dein und mein Leben, ob wir das glauben oder nicht. Ob wir dieses Kind annehmen oder nicht. Dieses Kind wird kommen, um das Reich Gottes anbrechen zu lassen und alle großen Verheißungen, die Gott im Alten Testament seinem Volk gegeben hat, erfüllen. Dieses Kind steht im Mittelpunkt der Geschichte Gottes mit dieser Welt. In diesem Kind laufen alle Fäden des göttlichen Erlösungsplans zusammen. In diesem Kind treffen sich alle großen Linien der Heilsgeschichte. Und deshalb ist Weihnachten für uns Christen auch immer eine Zeit der Anbetung. Deswegen haben wir dieses Lied vorhin gesungen und zur Anbetung für dieses Kind aufgerufen. Wir sehen in die Krippe und erkennen, dass in diesem Kind die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Dass durch und für dieses Kind und auf dieses Kind hin der gesamte Kosmos existiert. Dieses Kind ist der König, der am Ende des Buches der Offenbarung, am Ende der Geschichte der Welt, triumphierend und siegreich die Worte aussprechen wird: Ich, Jesus, bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Das ist dieses Kind. Das ist seine Identität und das ist seine Mission. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns gerade in der Advents- und Weihnachtszeit ganz bewusst mal die Zeit nehmen, um dieses Kind zu bestaunen, um zu erkennen, mit wem wir es hier zu tun haben, wen Maria da zur Welt bringt, den König der Ewigkeit, der sich unglaublich erniedrigte, um unser Retter zu werden. Ich habe unter der Woche überlegt, der erste Schrei, der aus dem Mund dieses Babys gekommen ist, war wie ein Signal aus der Ewigkeit. Welt, dein König ist da. Welt, dein Retter ist da. Mit dem ersten Schrei, das aus dem Mund dieses Babys kam, war klar, es wird alles anders. Es wird alles anders. Und das bedeutet, dieses Kind, das dort in der Krippe liegt, so unscheinbar, so klein, so schwach, so zerbrechlich, stellt die gesamte Menschheit ausnahmslos vor die Entscheidung schlechthin, ob wir wirklich bereit sind, ihn als unseren König anzuerkennen, als unseren Retter anzunehmen. Aber nicht nur das, ich finde, dieser Text zeigt er uns nicht auch, wozu dieser König bereit ist, um unser König zu werden? Denn das ist ja unser Problem. Wir haben falsche Könige und meistens sind wir unser eigener König, denken, das wäre gut, laufen damit aber in unser eigenes Verderben. Aber schaut mal, wozu dieser König bereit ist, um unser König zu werden. Und dieser König ist voller Liebe. Dieser König ist voller Mitgefühl. Dieser König hat ein Herz, das für seine Untertanen schlägt. Das ist kein Tyrann. Denn schaut mal, was er hier macht, was er macht, um uns aus unseren falschen Reichen zu holen in sein Reich. Er macht sich klein. Und Tim Keller hat damit das Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens mal für uns festgehalten. Das Christentum ist die einzige Religion, die bekennt, dass Gott sich verletzbar machte, indem er ein Baby wurde. Er wurde für uns ein Mensch, der verletzt und getötet werden konnte. Das ist das Evangelium. Gott macht sich verletzbar für uns. Gott macht sich verletzbar für uns. Vom ersten Moment, als dieses Kind da war, war seine Existenz bedroht. Er wurde gehasst, abgelehnt. Und am Ende gekreuzigt. Gott sucht sich nicht nur eine junge Frau aus dem Nirgendwo in die Welt zu kommen, um in die Welt zu kommen. Er verlässt seine Herrlichkeit, kommt als Kind in das Elend einer gefallenen Schöpfung, die ihn ablehnt. Er macht sich verletzbar. Und deshalb ist die Inkarnation, die Fleischwerdung des Sohnes Gottes, das größte, das atemberaubendste Geheimnis, das es gibt. Das Wunder von Weihnachten. Es ist das Wunder, auf das Gabriel jetzt noch weiter eingeht, weil Maria voller Fragen ist. Und Gabriel redet mit ihr über ein erstaunliches Wunder. Eine dieser Fragen, die Maria nämlich hat, stellt sie in Vers 34. Schaut mal, was sie hier fragt. Wie soll ich denn schwanger werden, wo ich doch von keinem Mann weiß? Gute Frage. Gabriel antwortet und macht mit seiner Antwort nochmal klar, dass dieses Kind wirklich ganz besonders ist und sagt in Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Mit anderen Worten, Maria, das Kind, das in dir heranwachsen wird, ist Gottes Sohn. Der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass in dir dieses neue Leben entsteht. Gott wird dir an dir ein großes Wunder tun. Und Gott erfüllt damit natürlich die Verheißung aus Jesaja 7. Das erfährt ja Josef in Matthäus 1 auch. In der Textlesung hatten wir das gehört durch den Engel, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Und ich weiß, dass gerade die Jungfrauengeburt in unserer Zeit oder für unsere Zeit und unsere Mitmenschen total herausfordernd ist. Aber wir tun manchmal so, als seien wir die Ersten für das, das total herausfordernd wäre. Maria hat das auch nicht einfach so geglaubt. Und wenn man sich jüdische Schriften aus der Zeit von Jesus anschaut, merkt man, dass es gab nicht diese Erwartung. Die Juden haben Jesaja 7 versucht, anders zu verstehen, weil sie sagten, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Also wir sollten nicht zu schnell den Schluss ziehen. Die Menschen damals, die waren einfach sehr naiv, die haben alles geglaubt, was man ihnen gesagt hat. Das ist Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Aber natürlich weiß ich, dass heutzutage viele Menschen dieses Wunder der Jungfrauengeburt total herausfordernd ist. Der berühmte Atheist Richard Dawkins, der hat zum Beispiel mal geschrieben, dass er die Jungfrauengeburt wie auch alle anderen Wunder der Bibel für nichts anderes als religiöse Propaganda hält. Was verständlich ist, weil er auf der Grundlage eines in sich geschlossenen Materialismus argumentiert. Alles muss erklärbar sein durch Wissenschaft, durch Naturwissenschaft. Und weil er eben nicht davon ausgeht, dass Gott tatsächlich existiert, geschweige denn in diese Welt eingreift. Nun, seit mehr als 1600 Jahren bekennt dagegen die christliche Kirche in allen Konfessionen, im Apostolikum, über das Kommen Jesu in die Welt, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und die Frage ist, warum ist das so entscheidend? Warum halten wir daran fest? Nun, zum einen, die Berichte in den Evangelien gehen ganz klar davon aus, dass Maria Jungfrau gewesen ist. Zweifeln wir diese Berichte an, müssten wir auch anfangen, die Vertrauenswürdigkeit der gesamten Bibel in Frage zu stellen. Und dann auch die Vertrauenswürdigkeit von Gott selbst. Zweitens, die Jungfrauengeburt demonstriert, dass Jesus eben wirklich wahrhaft Mensch und wahrhaft Gott sein konnte. Weil nämlich der Heilige Geist dieses Leben in Maria entstehen lassen hat. Drittens, die Jungfrauengeburt macht klar, dass Jesus im Gegensatz zu uns allen, nicht vom Fluch der Sünde betroffen war, wie alle anderen Nachkommen Adams. Er ist der neue Adam. Er ist ein Sohn Gottes und nicht ein Sohn Adams. Und nur deshalb kann er für unsere Erlöser sein. Und zum Letzt, unser Gottesbild hängt daran. Denn die Frage, ist Gott in der Lage, das zu bewirken? Ist er in der Lage, das zu tun? Haben wir ein Gottesbild, in dem Gott gar nicht eingreift in diese Welt, überhaupt nicht aktiv ist? Oder glauben wir an das biblische Gottesbild, innerhalb dessen diese Welt von seiner Gegenwart und Macht durchdrungen ist? Und in diesem Weltbild sind Wunder eigentlich einfach nur Gottes Handeln. Er handelt manchmal regulär und manchmal auf andere Art und Weise. Aber viel wichtiger für uns Christen ist, und darauf möchte ich uns mal hinweisen, was Gott durch diese Jungfrauengeburt signalisiert. Und das ist spannend. Und das ist viel größer und zeigt die geniale Hoffnung, die mit Weihnachten zusammenhängt. Einigen von euch ist das vielleicht aufgefallen, was hier in Vers 35 steht. Habt ihr gemerkt, an welchen Text uns das hier erinnert? Was Gabriel hier sagt? Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das ist ein Hinweis auf Genesis 1, Vers 2. 1. Mose 1, Vers 2, wo der Heilige Geist über dem Wasser schwebt, das Wasser überschattet und dafür sorgt, dass Leben entstehen kann. Und es ist schon interessant, dass der Engel Gabriel im sechsten Monat zu Maria kommt. Wenn wir mal in den Schöpfungsbericht in Genesis 1 gucken, sehen wir, dass Gott am sechsten Tag die Menschheit erschafft. Also die Bezüge, die Lukas hier zieht, sind ganz deutlich. Er will uns klar machen, in diesem Kind, das da entsteht, in diesem Kind, das dort auf die Welt kommt, bricht eine neue Schöpfung an. Hoffnung für die Welt bricht an. Hoffnung für diese gefallene Schöpfung. Die alte Schöpfung, die durch die Sünde so zerbrochen ist, wird vergehen, aber in diesem Kind bricht etwas Neues an. Dieses Kind ist der zweite Adam, der kommen wird, um die gefallene Schöpfung wiederherzustellen. Deswegen finde ich so schön, was Paul Gerdt in seinem Weihnachtslied singt. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesus, du mein Leben. Darum geht's. Jesus, du mein Leben. Er bringt Hoffnung in unsere gefallene Schöpfung. Er bringt Hoffnung in unsere Sündhaftigkeit, in unsere Finsternis. Und merken wir, was für eine tiefe Bedeutung Weihnachten plötzlich hat? Es ist ein krasser Wendepunkt in der Geschichte dieser Welt. Es ist das Aufblitzen von Hoffnung. Gott zeigt damit, ich habe meine Schöpfung nicht aufgegeben. Ich habe meine Schöpfung nicht aufgegeben und ich werde eines Tages alles neu machen und ich fange in diesem Kind damit an. Ich fange in diesem Kind damit an. Wisst ihr, wir haben die wahre Bedeutung von Weihnachten als Gesellschaft so sehr zur Seite gerückt. Es geht irgendwie um alles, nur nicht mehr um das Kind. Und ich glaube manchmal, dass es daran liegt, dass wir nicht daran erinnert werden wollen, dass wir Hoffnung brauchen. Dass wir ohne dieses Kind furchtbar verloren sind, weil uns das einfach wehtut, in unserem Herzen das wahrzunehmen und das anzunehmen für uns, dass wir angewiesen sind auf Rettung. Aber wir sind es. Das bleibt so. Und dieses Kind ist die Hoffnung für uns. Also Gott geht auf die Fragen von Maria ein, die sie bewegen. Und ich finde es total schön, wie Gott sich hier um diese junge Frau kümmert. Habt ihr das mal gemerkt? Es beginnt ja schon damit, dass er zu ihr sagt, fürchte dich nicht, Maria, der Herr ist mit dir. Aber dann gibt er ihr zu dieser Zusage noch ein Zeichen. Ja, der Engel berichtet Maria in Vers 36 von Elisabeth, die eigentlich nicht mehr schwanger werden konnte, jetzt aber ein Kind in sich trägt. Gott lässt Maria nicht allein mit ihren Ängsten und Fragen. Er gibt ihr nicht einfach eine Verheißung und verschwindet dann wieder. Nein, der Engel ermutigt sie, er gibt ihr feste Zusagen und ein sichtbares Zeichen. Und zuletzt gibt er ihr noch eine Zusicherung in Vers 37. Das ist einer der tollsten Aussagen der Bibel. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und ich denke, dass wir an dieser Stelle etwas ganz Wichtiges über unseren Glauben lernen. Schaut mal, Glaube bedeutet nicht, besonders gut darin zu sein, Gott aus eigener Kraft zu vertrauen. Glaube bedeutet nicht, besonders gut darin zu sein, aus eigener Kraft zu vertrauen. Es bedeutet, Gott beim Wort zu nehmen und die eigene Kraft hinter sich zu lassen. Gott zu glauben hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, alle Fragen, Ängste einfach so hinter sich zu lassen. Es geht vielmehr darum, die eigenen Zweifel, so wie Maria, ganz bewusst wahrzunehmen, mit meinen Fragen zu Gott zu kommen, dann aber einen Schritt zurückzutreten und mir Gottes Größe vor Augen zu halten, um dann mit Gewissheit sagen zu können, kein Wort, das Gott sagt, wird kraftlos sein. Bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott nicht. Bei Menschen ist hier Feierabend. Gott fängt erst an. Christlicher Glaube ist getragener Glaube, Geschwister. Christlicher Glaube ist getragener Glaube, getragen von Gottes Größe und Kraft. Und wenn uns das wieder neu bewusst wird, dann werden wir auch mutig im Glauben vorangehen. Und genau das tut Maria. Ja, mit der letzten Zusage des Engels wagt sie einen unglaublich mutigen Schritt. Sie will sich von Gott für diese große Aufgabe gebrauchen lassen. Und sie sagt in Vers 38, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und das ist unser letzter Punkt, nämlich erstaunliche Hingabe. Wurdest du von Gott schon mal so richtig herausgefordert? So herausgefordert, dass du wirklich etwas riskieren musstest? Dass du wirklich im Glauben, im Vertrauen auf Gott vorangehen musstest, ohne zu wissen, was jetzt auf dich zukommen wird? Ich glaube, dass wir als Kinder Gottes immer wieder vor solchen Entscheidungen stehen. Vor solchen Momenten. Interessant ist, in Lukas 1, wenn ihr Lust habt und Zeit, könnt ihr das euch zu Hause mal durchlesen. In Lukas 1 werden uns zwei Menschen gegenübergestellt. Ein prominenter Priester und eine unbedeutende, unbekannte junge Frau. Der prominente Priester zweifelt an Gottes Wort und wird dafür bestraft. Die unbedeutende Frau glaubt Gottes Wort und gibt sich Gott hin. Das sehen wir hier in Lukas 1. Maria will sich von Gott gebrauchen lassen, wissend, dass das echte negative Konsequenzen für sie haben könnte. In diesem Moment entscheidet sich diese junge Frau für Gott, für seinen Willen, für ihr Leben. Und zwar über ihre Pläne, über ihre Träume, über ihre Reputation vor der Gesellschaft. Sie stellt sie zurück. Und wir müssen uns das mal vor Augen halten, was Maria hier macht. Wir dürfen das nicht romantisieren, hier nach dem Motto, oh, es ist so schön, dass sie sich Gott hingibt. Was das bedeutet. Maria riskiert hier, Josef zu verlieren. Sie riskiert, ihre Sicherheit zu verlieren. Sie riskiert, ihre Anerkennung zu verlieren. Sie geht das Risiko ein, ihr Leben lang als Ehebrecherin beschimpft zu werden. Sie riskiert, ihr Leben lang für ihre Geschichte belächelt zu werden. Ja, Maria sollte ganz sicherlich nicht das Objekt unseres Glaubens sein, aber ganz sicher unser Vorbild für unseren Glauben. Trotz ihrer Fragen und Ängste glaubt sie Gott. Trotz der möglichen Konsequenzen stellt sie sich in Gottes Dienst und sagt, ich bin die Magd meines Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Merken wir, dass die Weihnachtsgeschichte irgendwie wenig mit Gemütlichkeit und Zurücklehnen zu tun hat? Weihnachten hat das mit Risiko zu tun, mit Hingabe. Für Maria war dieser Moment ein Moment in ihrem Leben, der alles auf den Kopf gestellt hat. Es war ein Moment, in dem es darum ging, das eigene Leben voll und ganz in Gottes Hände zu legen. An Weihnachten ist nicht nur unser Retter erschienen, der uns unglaublich lieb hat, sondern auch unser König, dem unsere Herzen, unsere Anbetung und unsere Loyalität gehören sollten und müssen. Und ich glaube, dass Maria hier mit ihrem Vorbild uns vor eine Frage stellt an Weihnachten. Wo musst du ganz neu, wie Maria, lernen zu sagen, ich bin Diener meines Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Ja, vielleicht passt es heute auch ganz gut, dass ich mich erstmal an die jungen Menschen wende, die hier im Gottesdienst sind oder die zuschauen. Wisst ihr, Maria war ziemlich jung. Sie war wahrscheinlich voller Träume. Sie würde ihren Josef bald heiraten. Sie würde vielleicht etwas mehr Absicherung in ihrem Leben haben dadurch. Und sie war sich absolut nicht sicher und sie hatte nicht alle Antworten. Aber Maria traf eine Entscheidung. Maria traf eine Entscheidung und zwar für Gott. Wo musst du jetzt gerade lernen zu sagen, Herr, ich habe nicht alle Antworten. Ich habe nicht den ganzen Blick. Aber dein Wille soll mein Leben, mein Denken, meine Entscheidungen prägen und bestimmen. Du bist König und dir gehört alles, was ich bin und habe. Mein Geld, meine Zeit, meine Träume und auch meine Zukunft. Und ich will mich in deinen Dienst stellen. Ja, Marias Reaktion zeigte deutlich, dass sie da einem großen Gott begegnet war. Und die Frage ist für dich und mich, was zeigt jetzt gerade in deinem Leben, was zeigt deine Hingabe, was zeigt dein Leben über die Größe von diesem König? Ja, die Frage ist nicht, so hat John Piper was mal gesagt, die Frage ist nicht, ob Gott als König erschienen ist. Das ist er an Weihnachten. Die Frage ist, was das für einen Unterschied für dich und mich macht. Macht dieses Kind einen Unterschied in deinem und meinem Leben? Macht es einen Unterschied für unsere Prioritäten? Macht es einen Unterschied, wie wir unser Geld einsetzen? Macht es einen Unterschied, wie wir unsere Zeit einsetzen? Macht es einen Unterschied, wie wir uns für unsere Familien einsetzen, für unsere Ehen? Macht dieses Kind einen Unterschied? Für Maria hat dieses Kind einen Unterschied gemacht. Und sie sagte: Herr, es geschehe mir nach deinem Wort. Und ich glaube, es gibt etwas, was unsere Bereitschaft, Gott wirklich zu vertrauen und uns ihm hinzugeben, verstärkt. Und dafür müssen wir nicht nur auf Maria gucken, sondern auf dieses Kind, das da gekommen ist. Ich hatte es letztes Mal schon gesagt, dieses Kind wurde zum Mann. Und 32 bis 33 Jahre später war dieses Kind ein Mann, der ganz allein für sich in einem Garten kauerte, voller Angst. Er war noch niemals durch das gegangen, was auf ihn zukommen würde. Er hatte noch niemals diese Trennung vom Vater erlebt. Er hatte noch niemals dieses Alleinsein, diese radikale Einsamkeit am Kreuz erlebt. Und sehr ähnlich wie seine Mutter betete er: nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und was war der Wille des Vaters? Dass der Sohn stellvertretend für dich und mich am Kreuz sterben sollte. Und Jesus gab sich hin mit ungeteiltem Herzen. Es kostete ihn unglaublich viel. Er verließ die Herrlichkeit seines Vaters. Er nahm Schwachheit und Armut auf sich. Er ließ sich auspeitschen und kreuzigen. Warum? Aus Liebe zu dir und mir. Und weil er den Willen des Vaters und unser Wohl höher achtete als seins. Und deswegen will ich dich ermutigen: Schau auf ihn, der in diese Welt kam, um für dich hier zu sterben. Schau auf seine Hingabe. Und dann wird Gott dir die Kraft geben, jeden Tag neu zu sagen: ich gehöre dir, mein Gott. Mir geschehe nach deinem Wort. Und das ist auch mein Wunsch für diejenigen unter uns, die dieses Kind nicht als ihren Retter kennen. Weißt du, du und ich, wir wurden wunderbar geschaffen von Gott. Wir wurden geschaffen, um als Söhne und Töchter Gottes zu leben. Wir wurden geschaffen für einen König mit einem unglaublich weiten und liebevollen Herzen. Für diesen König und sein Königreich. Aber in unserer Sünde haben wir uns von Gott abgewandt und wollten uns über Gott stellen. Wir wollten Gott selbst sein. Und durch unsere Rebellion haben wir uns unendlich große Schuld aufgeladen. Und das Kommen dieses Kindes, über das wir gesprochen haben, das zeigt das schonungslos auf, dass wir in einer heftigen Krise stecken als Menschen. In einer Krise, die so tief geht, dass sie das tiefste Innere unseres Herzens betrifft. Wir stecken in einer Krise, die wir niemals allein beenden können. Wir tragen eine Last, die wir nicht alleine loswerden. Und das hat zur Folge, dass wir zu Feinden Gottes wurden. So sieht uns Gott, wenn wir nicht an ihn glauben. Aber die gute Nachricht ist an Weihnachten, dass Gott die Welt liebt. Und er sendet seinen Sohn als Retter für die Welt, um nicht nur hier zu leben, sondern für uns zu sterben. Er ist der Retter, der uns von unserer Schuld befreit hat. Er ist der König, der unserem Leben wieder Halt und Orientierung gibt. Er ist der ewige Sohn Gottes, der kam und er wurde zum Sohn eines Menschen, um uns zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Das war sein Auftrag, um uns wieder dorthin zurückzubringen, wo wir hingehören. Und mein größter Weihnachtswunsch für dich ist, wirklich mein größter Weihnachtswunsch für dich ist, dass du Gottes große Liebe zu dir erkennst, diesen Jesus als deinen König annimmst. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du diese Erfahrung eines Tages machst, dass der große, lebendige Gott zu dir sagt: mein liebes, begnadetes Kind, fürchte dich nicht, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Gott segne dich. Amen.